ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ich gebe es zu, ich habe gedacht, bei dem heutigen Thema, ich habe es lange gedacht, handelt es sich um sowas wie Gärtnern im ewigen Eis oder in Eis und Schnee. Es geht um Permakultur. Also Permakultur, Permafrost, für mich lag das irgendwie nah, aber es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und worum es tatsächlich geht, darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen und ihr hört ihn alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Also Permakultur, was ist das genau? Warum gärtnert man nach diesem Prinzip und wie funktioniert das eigentlich alles? Antworten auf diese und viele andere Fragen hört ihr heute von uns. Von
Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, ich bin auch Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und ich habe schon mal einen kleinen Teaser für euch, wenn ihr auch Menschen dabei zusehen wollt, also nicht nur hören, sondern auch zusehen wollt, wie sie Permakultur betreiben und das Ganze lernen, dann schaut doch in der ARD Mediathek vorbei. Da gibt es die Fernsehserie Raus aufs Land und ab 19. November ist da die dritte Staffel online und da probieren sich dann auch Andy und Lisa in der Permakultur aus. Das also schon mal vorweg.
Also Permakultur würde ich ja einfach mit nachhaltigem Gärtnern so im Einklang mit der Natur übersetzen oder erklären. Ob das so einigermaßen stimmt, frage ich jetzt Birger Matsur-Rodak, bei der sind wir nämlich heute. Ja, Martina und ich sind nämlich wieder unterwegs für euch, ne? Habt ihr schon gehört, wir sind hier in einem Permakulturgarten. Und Birger, ist das so richtig, wie wir das gerade schon beschrieben haben?
Ja, das klingt ganz gut. Also tatsächlich, wir gärtnern hier im Einklang mit der Natur. Ja, aber Permakultur zu beschreiben ist gar nicht so einfach, weil es ist ein bisschen mehr als nur Gärtnern. Permakultur kann man nämlich auf viele Bereiche übertragen und also anwenden. Ne? Aber wir hier haben, ja, oder wir verstehen hier unter Permakultur eine nachhaltige beziehungsweise regenerative Landwirtschaft. Also wir versuchen, die Natur zum Vorbild zu nehmen, sie sozusagen zu imitieren. Wir schauen, wie läuft es in der Natur, können wir das ähnlich machen und versuchen, einen Kreislauf zu schaffen, wo man die Fruchtbarkeit erhält oder vielleicht sogar auch noch steigern.
Können wir kurz beschreiben, wo wir hier sind? Also ihr habt einen landwirtschaftlichen Betrieb oder ihr seid eine Gärtnerei oder ist das alles privat, was ihr hier macht? Vielleicht kannst du es kurz einordnen.
Ja, angefangen haben wir mal mit einem kleinen Hobby, mit zwei Hügelbeeten und einem Rucola-Beet sozusagen. Aber dann ist aus diesem Hobby tatsächlich eine Landwirtschaft geworden. Wir haben hier tatsächlich eine nachhaltige Landwirtschaft aufgebaut. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Also wie soll ich sagen, bei uns gibt es einfach, ja, wir haben eine Landwirtschaft ohne Spritzen, ohne Kunstdünger, ohne Chemie. Also Chemie kommt bei uns definitiv nicht ins Beet oder aufs Feld oder wir nennen es auch manchmal ganz liebevoll unsere Wiese, sondern hier wird versucht, dass man wirklich guckt, wie macht das die Natur? Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel. Wir gehen mal ruhig zu diesem Baum dort. Dieser Baum zum Beispiel. Wenn wir nochmal auf die Natur schauen, da haben wir das so, dass nirgendwo eine nackte Fläche ist. Und wenn wir unsere Bäume sozusagen über den Sommer bringen wollen, dass wir nicht so viel gießen müssen, dass die Wasserverdunstung nicht so stark ist, dann nehmen wir uns Mulchmaterial und legen das um den Baum herum. Das sind kleine Äste, das sind Beikräuter, es wird einfach um den Baum herumgelegt und dann ist es so, dass dort Wasser gespeichert wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an früher denke, wenn Oma und Opa im Garten den Baum stehen hatten, dann wurde immer um den Baum herum alles schön frei gemacht, damit das Wasser dorthin kommen kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dort kommt eben das Wasser nicht mehr sehr hin. Dort wird der Baum fast trocken. Ja? Die Verdunstung ist einfach zu stark. Wir können jetzt hier mal ein bisschen kramen. Dieses Mulchmaterial, das sind Blätter, das sind Wildkräuter, das sind kleine Stöckchen. Und hier ist es so, dass dieses Material sich zersetzt. Und dort unten sind halt auch viele Kleinstlebewesen drin. Und die arbeiten mir dieses Material wieder zu wertvollem Humus um. Schaut einmal genau hierher. Wenn man das jetzt in die Hand nimmt, das waren vorher alles nur Gräser, Blätter oder Stöcke. Und jetzt haben wir hier eine Erde vor uns. Und wenn man mal ganz genau hinschauen würde, würden da ganz viele kleine Tierchen jetzt zu sehen sein.
Also aufgeräumt wird hier nicht. Das ist ja auch im Wald so, da fegt keiner die Blätter zusammen.
Doch, wir haben hier so eine geordnete Wildnis. Ein bisschen aufgeräumt wird hier schon, weil sonst würde das, wie viele auch manchmal glauben, Permakultur ist eine Gärtnerei oder ein Gärtnern oder Landwirtschaften in Sodom und Gomorra. Das ist hier nicht der Fall.
Und wir wollen noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr jetzt denkt, ja toll, ich habe hier aber nicht 3 Hektar hinterm Haus, das funktioniert ja auch alles im Garten im Kleinen. Also ich kann mir jetzt heute auch aus der Folge ein paar Tipps ziehen, wie ich mit meinem Obstbaum zu Hause im Garten umgehe oder wie ich vielleicht mit meinem kleinen Beet hinterm Haus oder meinem Schrebergarten oder so das anstelle, im Kleinen halt, ne?
Definitiv. Also manche, die hier zu uns zu Besuch kommen, sagen, ja, aber wir haben wirklich nicht so eine große Fläche wie ihr. Um Gottes Willen, das braucht ihr nicht. Ihr könnt sogar Permakultur auf dem Balkon betreiben oder in dem kleinen Reihenhausgärtchen oder wenn man einfach nur ein kleines Stückchen hat. Man fängt einfach an und versucht mal mit der Natur zu gärtnern, sozusagen.
Also, bevor wir jetzt hier so ins Einzelne richtig mal eintauchen, wollen wir noch oder müssen wir noch so ein bisschen Theorie pauken? Ist halt so, ein paar Minuten, also, ne? Wir wollen mal kurz darüber sprechen, welche Grundsätze es bei der Permakultur gibt und wer das Prinzip eigentlich mal entwickelt hat. Das waren ja 2 Australier. Der eine, der hieß Bruce Mollison. Eigentlich wird immer Bill genannt, habe ich schon gehört von dir, Birger. Wollen wir auch dann weiter dabei bleiben, bei Bill. Und dann hat er noch einen Schüler gehabt, David Holmgren. Und die haben sich praktisch in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Australien angeguckt, wie arbeiten oder wie landwirtschaften die Ureinwohner dort und haben dann diese Prinzipien sich so ein bisschen abgeguckt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also Bill Mollison und David Holmgren, die haben tatsächlich 1981 den alternativen Nobelpreis dafür sogar bekommen, dass man halt die Natur völlig anders begärtnert oder mit ihr landwirtschaftet, so dass es also tatsächlich im Einklang mit der Natur ist. Und wenn ich mir überlege, das ist über 40 Jahre her, dann ist es eine sehr, sehr lange Zeit, dass so etwas überhaupt so langsam ja fast salonfähig geworden ist. Vor ein paar Jahren hat noch keiner gewusst, was Permakultur ist. Jetzt, wo wirklich der Fokus auf Klimakrise und Ähnliches gelegt worden ist oder muss so halt sein, da überlegt man, ob es nicht auch alternative Landwirtschaftsformen gibt. Wie kann man regenerativ arbeiten? Wir müssen viel mehr uns mit dem Boden auseinandersetzen. Und das hat oder haben die beiden bereits 1981 schon wirklich verlauten lassen.
Und zur Permakultur, da gehören ja auch 3 ethische Prinzipien, die wir auch ganz kurz mal erwähnen wollen. Birger, nicht schlucken, du hast das alles drauf, denke ich mal. Ne? Also.
Das sind immer so die Sachen.
Spicken ist heute auch ein bisschen erlaubt, das ist ja für die Sache.
Ja, es wird ja manchmal so ein bisschen geblättert, aber das ist dann so.
Im Grunde genommen ist es so, wenn ich an die 3 Prinzipien denke, Sorge für die Umwelt, für die Natur.
Prinzip 1, sagen wir mal.
Prinzip 1. Dann ist es so, wenn es der Umwelt, der Natur gut geht oder der Erde gut geht, dem Boden gut geht, ja, dann geht es den Tieren gut und dann geht es uns Menschen gut. Und wir müssen also, wenn ich das sehe, dann merkt man ja, das ist eine totale Vernetzung. Und dieses müssen wir halt auch für uns ja, nutzen. Geht es den Menschen gut, geht es der Natur gut und geht es den Tieren gut?
Trage Sorge für die Menschen, Prinzip 2.
Ja, im Grunde genommen ist es das Gleiche. Auch hier merken wir wieder, wie alles miteinander vernetzt ist. Wenn es dem anderen gut geht, geht es auch dem Menschen gut. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass es auch weiterhin auf dieser Welt möglich ist, zu leben. Ja, und dafür müssen wir unsere Umwelt so schaffen, dass das auch ist.
Genau, und dann gibt es ja noch ein 3. Prinzip. Teile fair und setze Grenzen für den Konsum. Es klingt so ein bisschen nach den 3 Geboten, ne?
Waren das nicht 10?
Ja, teile und begrenze den Konsum. Ja, wir zum Beispiel, wir teilen ja in gewisser Weise unsere Ernte mit den Leuten, die zu uns kommen und die guten Produkte halt kaufen wollen. Manchmal, wenn ich in Bezug auf Konsum denke, frage ich mich wirklich, muss man immer alles haben? Muss das jetzt sein? Oh, da gibt es so schöne Sachen, die man kaufen könnte. Warum beschränken wir uns nicht auf das, was wir eigentlich brauchen und nicht noch, was wir noch zusätzlich bekommen können?
Gut, das war jetzt der theoretische Punkt, Martina.
Das war der theoretische Punkt und leicht philosophisch-ethische. Jetzt wollen wir ein bisschen praktisch werden. Wir haben schon gesagt, wir hatten erst schon das Beispiel mit dem Baum, also die Baumscheibe nicht freiräumen von Blättern, sondern aber jetzt wollen wir noch mehr ins Praktische gehen. Was bedeutet das und wie kann ich es zu Hause auch umsetzen, Permakultur?
Und da gehen wir mit Birger jetzt mal mit. Wo gehen wir hin? Hier in eurem wunderbaren, riesengroßen Permakulturgarten.
Wir gehen gleich mal in den Market Garden. Aber vorher schauen wir mal an unserem Gerätecontainer vorbei und nehmen uns mal was mit.
Ach, jetzt wird auch noch richtig angepackt.
Ja, ihr seid hierbei. Ihr wollt ja auch ein bisschen was, also Theorie ist schön, aber ein bisschen was Praktisches zu machen, ist doch auch ganz toll.
Dann schauen wir mal, was uns da im Geräteschuppen erwartet. So, jetzt sind wir hier an dem, ja, Geräteschuppen aus Metall und wir gehen da mal rein und es ist gar nicht so richtig vollgestopft, wie ich mir das dachte.
Ja, in der Permakultur brauchen wir gar nicht viel. Wenn wir eine Grillinette haben, das ist eine Doppelgrabegabel, dann sind wir schon ziemlich glücklich. Wenn wir dann noch einen Rechen dazu haben, es ist ganz toll. Und wenn wir einen ganz großen Rechen haben, wo wir vielleicht mit so kleinen Hülsen uns sozusagen die Bereiche abstecken, dann sind wir schon fast komplett ausgestattet.
Grillinette, da hätte ich eher an so einen Mini-Grill gedacht, aber es ist etwas zum Boden auflockern, hast du schon gesagt. So eine doppelte Grabegabel.
Ja, hier ist sie. Das ist die Grillinette. Die habe ich aus Frankreich mitgebracht, weil die vor ein paar Jahren gab es die in Deutschland echt noch nicht zu kaufen. Mittlerweile gibt es tatsächlich die Möglichkeit, so etwas zu erwerben. Das ist ja hier so ein Quer, so ein Balken und da sind so, was haben wir hier, 5 Zinken dran. Die stecken wir dann in die Erde, weil das Wichtigste an der Permakultur ist, wir graben nicht um. Also wir lockern den Boden auf.
Warum grabt ihr nicht um?
Ja, durch das Umgraben werden sämtliche Bodenstrukturen zerstört. Das Kleinstlebewesenreich wird auch zerstört. Die Pilzgeflechte gehen kaputt, die Belüftungsgänge. Und das Wichtigste überhaupt, CO2 wird freigesetzt und gelangt in die Atmosphäre.
Gut, diese Grillinette sieht sehr gut aus. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Können wir das hier vor der Hütte mal machen?
Hier ins Beet, da kannst du gleich mal ein bisschen üben.
Ralf wollte ja eigentlich schon einfach die Wiese umgraben, aber du machst dich richtig nützlich hier, damit es sich auch lohnt.
Ja, dann gehen wir mal ins Beet. Ui, das ist ja auch ein bisschen größer als unsere beiden Beete auf dem Funkhausgelände, nicht?
Hier ist auch ein Bewässerungssystem, auch so eine Tröpfchenbewässerung und die Schläuche sind auch dreimal so dick wie bei uns.
Ja, das Bewässerungssystem ist natürlich schon ziemlich wichtig, weil wir haben ja in den letzten Jahren so viele Sommer, wo das so wenig Regen gegeben hat, dass wir da tatsächlich auf diese Tröpfchenberegnungsanlage umgestiegen sind. Ja, aber jetzt habe ich hier die Grillinette vor mir.
Ja, dann steige ich ja gleich mal drauf. Martina übernimmt das Mikrofon.
Also ich mache jetzt mal das falsch vor, ja, so und würde gehen, dann würde ich ja immer den Boden verdichten, ja. Also wir arbeiten genau andersrum. Wir setzen sie in die Erde und jetzt seht ihr das, gehen einmal so rauf oder vielleicht auch zweimal, wackeln hin und her und ziehen die wieder raus und setzen sie wieder an. Somit wird der Boden belüftet und so geht das die ganze Zeit. Das ist so, ich sage manchmal zu unserem Gärtner auch, das ersetzt das Fitnessstudio.
Es wirkt auch ein bisschen meditativ, weil die Zacken werden jetzt nicht durch die Erde durchgezogen. Also man schafft keine lange Saatrille, will ich mal sagen, sondern wir machen jetzt wirklich Löcher, punktuelle Löcher. So alle 10 Zentimeter kommen dann diese 5 Zinken in den Boden. Im Bürger stellt sich so ein bisschen drauf, dann gehen die, was, 25 Zentimeter, 20 Zentimeter tief rein und wir haben jetzt so eine Lochreihe.
Ja, und Bürger macht das echt gut, das muss ich gar nicht mehr.
Wir wollten ja, dass du auch ein bisschen Praxis davon kriegst, ne? Also, ich sag mal, wir tauschen mal die Rollen.
Ganz kurz, was machen wir dann, was passiert mit diesen Löchern oder wofür sind die
das
gut?
Sind einfach nur Belüftungslöcher und wenn wir das Beet aufarbeiten, kommt jetzt ein bisschen Komposterde wieder darüber, sodass das CO2 in dem Boden bleibt, dass die Feuchtigkeit vorhanden ist und dass die Bodenstrukturen, was ich vorhin schon gesagt habe, erhalten bleiben. Ja, und dann wird durch diese Humusbildung, die Kleinstlebewesen arbeiten ja da drin, das nochmal schön weiterverarbeitet, sodass wir hier sozusagen einen Bodenaufbau betreiben, dass die Qualität des Bodens wieder zunimmt.
Zu welcher Zeit im Jahr macht man das?
Also immer, wenn wir das Beet wechseln, dann wird das gemacht, weil die sind nicht ganzjährig immer ein Beet, eine Sorte, sondern wenn die abgeräumt werden, werden die nochmal wieder aufgearbeitet und es kommt eine neue Frucht rein.
Okay, Ralf, los geht's.
Darf ich endlich? Ich dachte, es wird gar nichts mehr. Also, ich habe die Grillinette fest umfasst hier, die beiden Stiele und muss aufpassen, dass ich die Zinken weder in meinen Schuh noch in die Schläuche hier reinhaue. Trete da so ein bisschen drauf. Bürger, du guckst begeistert.
Ja, also du kannst hier locker anfangen, ne?
Das ist du, Martina.
Oh. Dann geht das auch noch schneller.
Was, war ich umgefallen? So, ach, noch schneller. Ja, okay.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn unser Gärtner das macht, dann hüpft er fast über dieses Beet. Also so schnell kann man gar nicht gucken.
Also so ähnlich wie bei mir jetzt. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, jetzt haben wir hier bestimmt 10 Meter, habe ich schon hinter mich gebracht, oder?
Ralf.
Was?
Also Gut, dass du beim Radio arbeitest und nicht Bauingenieur oder so geworden bist.
Naja, aber es fühlte sich so an. Macht aber echt Spaß. Ich könnte mich dran gewöhnen, so eine Grillinette-Fläche auch mal bei mir im Garten einzusetzen. So.
Das ist ein schönes Gerät. Also, wenn ich daran denke, dass ich früher oder dass wir früher überhaupt immer schön alles umgegraben haben und den Mist noch damit reingebracht haben, dann muss man doch sagen, das war ganz schön anstrengend, oder? Und die Grillinette ist doch da ein gemäßigtes Werkzeug, um einen Boden aufzubereiten.
Ja, und stärkt den Oberarmbizeps, merke ich schon so ein bisschen, ne, so, und die Beinmuskulatur wird aufgelockert. Also rundum, also wer ein bisschen Fitness machen will jetzt im Herbst, Winter, holt euch eine Grillinette und ein Stück Land und dann ackert da mal durch.
Gut, wir haben jetzt schon den Punkt so ein bisschen abgehakt. Wir graben den Boden nicht um, wir lockern ihn nur auf. Was gehört noch zum Thema Permakultur?
Ja, die Wiederverwertung, ne? Die Wiederverwertung von allen Grünabfällen, die wir haben. Entweder kriegen die unsere Tiere oder sie wandern bei uns auf den Kompost. Und wir haben da hinten eine Kompoststation mit mehreren, Boxen sozusagen gebaut. Und da werden die Sachen reingeschmissen. Und tatsächlich wird alles so umfunktioniert zu wunderbarer Erde. Das sollten wir uns mal angucken.
Dann gehen wir da mal hin. So, wir gehen ja hier auf dem Beet oder zwischen den Beet rein so durch und der Boden ist ja auch bedeckt mit Holzstückchen.
Ja, das sind unsere Hackschnetzelwege und diese Hackschnetzelwege, die geben Nährstoffe an die Pflanzen ab und vor allen Dingen können die Wasser speichern. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, sie halten ein bisschen die Beikräuter ab, sodass nicht alles gleich verkrautet. Also da sind die ja schon so ein bisschen Bremse.
Also alles, was ihr hier abschneidet, absägt, fällt, wird hier wieder weiterverwertet.
Oh, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben hier vor Jahren, wir haben Ahörner. Die sehen sich hier immer alle selber aus. Wenn man nichts in einem Garten macht, hat man auf einmal einen ganzen Wald. Und am Anfang haben wir die tatsächlich rausgerissen, versucht, weil die da nicht in unseren Plan passten, haben wahnsinnige Rückenschmerzen gekriegt und dann haben wir gesagt, wie blöd sind wir eigentlich? Wir wollen im Einklang mit der Natur arbeiten. Also nutzen wir sie doch auch. Haben sie abgesägt, zur Hackschnetzel gemacht und das sind unsere Wege. So gehen die Nährstoffe hier wieder mit rein, also haben sie nochmal eine neue Verwendung.
Also das zweite Leben der Bäumchen, einfach schreddern und verteilen. Sehr schön. So, und jetzt sind wir hier gleich an der großen Kompostanlage angekommen. Und da ist ja noch Mangold im Beet. Ui, toll, der leuchtet ja richtig schön. Gelb, rot, stählig.
Ja, das ist unser Rainbow-Mangold, also der Regenbogen-Mangold. Ja, ich muss leider sagen, dass er jetzt im Herbst zwar noch leuchtet, aber wie er im Frühjahr bzw. im Sommer aussieht, das ist schon ein Traum. Ja, jetzt sind sozusagen seine letzten Tage gezählt. Wenn wir Glück haben, finden wir noch ein paar schöne Blätter, die wir auch nochmal vielleicht in den Verkauf geben können. Aber ansonsten, das ist erstmal eine Augenweide, wenn man da hinschaut, dass mal überall wieder solche Leuchtpunkte im Garten sind.
Aber es scheinen auch ein paar Schnecken dran geknabbert zu haben.
Jein, sage ich jetzt mal. Mittlerweile wohl schon. Aber so eine Schneckenplage, wie es dieses Jahr gab, gab es bei uns nicht. Weil wir haben Pfauen und die mögen die auch sehr, sehr gerne.
Okay, dann jetzt aber hin zur Kompostanlage. Und die ist schon beeindruckend. Also Martina hat es schon angedeutet, ich kann so mit den Zahlen, ich kann es schlecht schätzen. Wie breit und lang ist das hier, Martina?
10 Meter mal 1,5. Mal 2.
So, Birger sagt es uns jetzt genau.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Es sind 8 Boxen. 7, die ich hier so sehe und die letzte dort hinten ist noch nicht so gebaut worden wie dieses hier. Aber was ich hier interessant finde, schaut mal hier rechts, haben wir halt unser Grüngut, alles, was wir jetzt aus den Beeten herausholen, was nicht mehr verwertbar ist, was sozusagen über den Jordan gegangen ist, das kommt hier rauf und nach einiger Zeit, wenn sich das schon zersetzt hat, gucken wir einfach mal in die nächste Box rein, dann haben wir hier, ich greife da mal rein, was aus unseren Grünabschnitten geworden ist, nämlich schon vorbereitete Erde. Im Augenblick sieht es noch ein bisschen grob aus. Der muss noch ein bisschen ablagern und vielleicht nochmal umgesetzt werden. Aber dann haben wir wunderbare Komposterde, die wir wiederum auf unsere Beete raufbringen. Und wir haben hier fast 100 Beete. Da ist schon ein bisschen was zu machen.
Wie alt ist dann diese Kiste oder der Inhalt in dieser Kiste? Wie lange hat das gedauert, bis das jetzt hier schon so erdartig aussieht?
Also ich glaube, das sind mindestens 2-3 Monate gewesen. Hier weiß ich, dass er relativ frisch ist, weil wir den immer wieder neu bestücken. Aber der war ja schon vorher da. Aber länger definitiv nicht. Wir sind nämlich, glaube ich, erst im Juli wieder fertig geworden. Wir haben die ganze Station überarbeitet, damit man einfach auch höher stapeln kann. Und wir wollen hier noch eine Abdeckung draufbringen, damit sozusagen es zu einer höheren Wärmeentwicklung kommt und der Zersetzungsprozess noch schneller funktionieren kann.
Die Rotte, also der Kreislaufgedanke ist bei euch auch hier natürlich zum Greifen nahe.
Ja, das kann man wohl sagen. Das ist alles ein Kreislauf. Wir haben hier die Erde, dann kommt sie aufs Beet, dann kommt da die Saat rein, dann kommt die Frucht. Und wenn die nicht verkauft worden ist oder wie jetzt zum Beispiel auch schon mal kalte Tage gewesen sind, der Frost reingegangen ist, dann wandern sie hier wieder rein und der Kreislauf beginnt von vorne.
Ja, fantastisch.
Wir haben hier, wenn man sich nochmal umschaut, auch Rosen stehen. Das sind essbare Blüten, das wissen viele gar nicht, dass man die essen kann. Und die kommen dann mit zu uns in den Rockstar-Salat. Und der Rockstar-Salat ist halt unser Verkaufsschlager. Und das ist, ich sage mal, unser Market Garden ist das Zuhause des Rockstars.
Man hört sie im Hintergrund vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen schnattern. Also Geflügel, Tiere habt ihr natürlich hier in der Permakultur auch am Start.
Ja, wir haben hier Hühner und Gänse hauptsächlich und die Hühner liefern uns halt die Eier. Wir können ja gleich auch nochmal zum Hühnerstall gehen. Vielleicht haben sie ja was gelegt. Wir haben aber auch im Sommer ziehen wir immer kleine Bio-Hähnchen auf. Die kaufen wir auf. Die sind Eintagesküken und dann werden die bei uns erstmal ein bisschen am Hause sein und dann kommen sie nach draußen und werden über die Permakultur gezogen und werden dabei jeden Tag ein- bis zweimal versetzt.
Welche Rolle spielen die Hühner dann für die Permakultur?
Die einen sind Fleischlieferanten und die anderen geben uns durch ihren Mist auch nochmal zusätzlich was. Das ist dann unser Dünger, den wir mit an die Pflanzen tun, vornehmlich an die Bäume und Büsche oder auf den Kompost.
Also das ist ja dann auch ein Grundgedanke der Permakultur, dass ich möglichst etwas habe, was ich mehrfach verwerten kann. Und bei den Hühnern kann man es ja sehen, im Fleisch, Eier, vertilgen hier irgendwelche Schädlinge und düngen gleichzeitig noch.
Ja, und räumen auf.
Aufräumen auch noch.
Ja, wir haben im hinteren Bereich unserer Permakultur haben wir einen Hühnerwald. Da kommen dann die kleinen Hühnchen rein, wenn sie dann so groß geworden sind, dass sie in diesen Gehegen, die über unsere Permakultur ziehen, nicht mehr reinpassen. Dann kommen sie da rein und dann können sie da rumrennen und dann können sie rumscharren und dann können sie sauber machen. Und also dabei wird auch noch gedüngt und dann sieht man erstmal, was Dünger beziehungsweise Hühnerkot ausmachen kann, nämlich richtig leuchtendes Grün.
Ja, man hört es im Hintergrund vielleicht. Wir sind hier in der Nähe des Flughafens und da knattert dann ab und zu auch so ein Düsenflugzeug über den Permakulturgarten hinweg, macht aber nichts weiter. Und in Sachen Hühnern, Martina, wir haben ja, glaube ich, vor knapp einem Jahr eine Folge aufgenommen. Hühner im eigenen Garten halten. Du erinnerst dich?
Ja, da waren wir ja bei Celle und haben uns Hühner angeguckt und das fand ich auch sehr faszinierend. Also wenn ihr euch auch mit dem Gedanken tragt, Hühner zu halten oder euch einfach dafür interessiert, wie das andere machen, wir packen euch den Link zu der Folge in die Shownotes.
Sehr schön.
Du hast ja vorhin was gesagt von wegen Wiederverwertung. Und hier ist ein weiteres Beispiel der Wiederverwertung. Wir machen den Deckel mal hoch, einfach mal mit anfassen, das ist nämlich ganz schön schwer. Und was sehen wir da? Unsere alte Badewanne. Und hier ist eine Wurmkompostfarm. Hier haben wir tatsächlich diese Badewanne genutzt. Ich mache das mal so, kipp das mal zurück. Und dann haben wir hier Material reingebracht, also auch Mulchmaterial und mit Stroh ein wenig. Und das Wichtigste, was da drin sind richtige Wurmkompostwürmer. Und wir schieben mal so ein bisschen Material an die Seite und gucken mal, ob wir denn welche entdecken. Die sind immer ein bisschen empfindlich, die wollen nicht so viel Licht haben, aber trotzdem, wir gucken mal rein.
So, Bürger greift rein in den Mulchhaufen und ja, so richtig Würmchen. Wo bist du? Da war schon, da guckt er an, da ist der Wurm. Ja. Zwei.
Ja, zwei, das sind mehr. Ich glaube, ich habe über 1000 Würmer hier drin. Aber manchmal verziehen sie sich vor allen Dingen in die unteren Schichten. Aber hier machen sie halt für uns auch wertvollen Dünger, nämlich Wurmkompost. Und der kommt dann auch wieder mit auf die Beete.
Ja, dann ackern die Würmchen hier schön abgedunkelt. Wir müssen mal den Deckel, das ist so eine richtig schwere Holzklappe.
Hier haben wir noch so ein...
Ach so, noch ein Abflussrohr oder Einfüllstutzen.
Ja, das sieht fast so aus. Nein, das ist ein Belüftungsrohr, damit da halt auch Luft reinkommt. Das ist ein Rohr, das führt zum Abfluss sozusagen, wo früher der gewesen ist. Da kann man jetzt den Wurmtee oder Wurmkomposttee auffangen. Und damit genug Luft immer wieder in diesem Material ist, ist hier halt nochmal ein Belüftungsrohr.
Und das war tatsächlich deine Badewanne?
Die von unserer Tochter.
Okay, aber es wird nichts weggeworfen. Auch ein Prinzip. Der Permakulturdeckel wieder drauf. So.
Zweiter Nutzen ist, wenn ich hier Führungen habe, dann sitzen wir auch manchmal auf dieser Kiste, weil wenn man sich unser Gelände anschaut, weiß man auch, man freut sich auch manchmal über jede Sitzgelegenheit.
Das sind schon ein paar Kilometer, die man hier zurücklegen kann. So, jetzt gehen wir mal rein zu den Hühnern. Ups, jawohl, das Tor wird geöffnet. Und auch wieder geschlossen, damit die Hühner hier nicht abhauen. So, jetzt sind wir hier an so einer Art Hühnerstall. Ja, man hat uns schon entdeckt.
Sie sagen, Sie wollen Ihre Ruhe haben.
Ja, ich hatte ja vergessen, du kannst das übersetzen. Und hauen auch alle echt ab, geben Gas, auch der Hahn. Stapfelt da erstmal und sucht das Weite. Okay, aber wir sind ja auch gleich wieder weg, dann haben Sie Ihre Ruhe. Also, euer Hühnerhäuschen und da sind dann auch Eier drin?
Wollen wir mal schauen. Wir machen am besten mal die Klappe auf.
Ach, guck an.
So, ein paar Eier sind schon da. Was haben wir hier von den Grünlegern? Ein paar braune sind dabei und komischerweise alles in einem Nest. Weil wenn dort einer drauf sitzt, dann kommt das nächste Huhn und sagt, oh, da muss es schön sein, da will ich jetzt auch was hinlegen, da liegt ja schon eins, legt sich oder setzt sich daneben und dann haben wir auf einmal ganz viele bunte Eier in einem Nest.
Klappe zu, zack.
Das ist hier so wie bei Findus und Pennerson, ne? Es fehlen eigentlich nur noch die Vorhänge drin in diesen kleinen Legekabinen und dann haben wir alles, ja, so wie wir es uns vorstellen. Ein bisschen romantisch, ein bisschen märchenhaft. Ja, das ist unser Hühnerstall.
Aber sie sollen sich auch wohlfühlen.
Ja, und die Hühner laufen aber wahrscheinlich auch die meiste Zeit hier noch auf dem riesigen Gelände frei rum, ne? Also sie sind so ein bisschen eingezäunt, aber in einem sehr, sehr großen Gartenteil.
Ja, das hier ist sozusagen unser Tierbereich, wo wir Futterhecken angelegt haben. Hier dürfen sie rumrennen, hier dürfen sie rumscharren, hier dürfen sie auch von den Futterhecken die Früchte abpicken und wo sie nicht rankommen, das ist der Rest, der ist dann für uns.
Gut, auch da wieder Doppelnutzung.
Definitiv. Interessant ist hier auch, wir haben hier zum Beispiel, als wir diese Büsche gesetzt haben, eine Mulchfolie, also ein Bändchenvlies verwendet, haben erst die Erde vorbereitet, dann das Vlies darauf gemacht und dann in das Vlies diese Büsche gesetzt. Erstens war das so, dass dadurch das Wachstum noch viel schneller in Gang gekommen ist, aber die Hühner finden das auch genial, weil es ist nämlich schön warm da. Darunter ist so wie so ein Zersetzungsprozess wohl im Gange, aber pusht das Ganze, deswegen wachsen die Büsche hier wesentlich schneller als drüben auf der anderen Seite, wo wir das nicht haben. Ja, und halt die Wärme durch das schwarze Vlies finden die toll. Mittlerweile kann man es kaum noch sehen, weil die Hühner das schön zurecht ja, geschart haben, dass da auch ordentlich Sand ist, dass sie da ihren ja, Erd- und Sandbad nehmen können.
Wärme ist ein gutes Stichwort. Ne? Wir tippeln schon so leicht hin und her hier draußen. Das Gewächshaus, wäre das vielleicht ein bisschen was, was wir uns noch angucken können, damit es wärmer wird für uns?
Ja, ich wollte es gerade vorschlagen. Und ich frage mich, das ist ja alles so ganz natürlich hier. Ne? Der Boden ist bedeckt, auch noch mit Blättern und Holzschnitzel. Ein Gewächshaus passt für mich so gar nicht in so ein natürliches System. Aber du wirst jetzt gleich sagen, warum es doch passt.
Ja, das Gewächshaus verlängert natürlich die Ernte. Wir haben tatsächlich Salat, der geht bis über den Winter. Hier in unserem Gewächshaus haben wir gerade Asiasalat drin. Und wenn wir Kulturen haben, die ein bisschen mehr Wärme brauchen, dann sind die nämlich auch in dem Gewächshaus. Das sind dann zum Beispiel Zitronengras, Ingwer. Im Sommer dann halt auch weiterhin Auberginen, die halt auch empfindlich sind. Und bei unserem Gewächshaus ist es echt so, dass wir das mit Plexiglas belegt haben, was alle UV-Strahlen durchlässt. Und damit kommt die Kraft auch bei der Pflanze an und in der Frucht. Und das schmeckt man. Im Sommer ist es ein komplettes Tomatenhaus mit halt diesen empfindlicheren oder wärmeliebenden Pflanzen. Mittlerweile ist es schon wieder abgeräumt. Das ist Anfang Oktober der Fall gewesen. Und dann kommt wieder das nächste rein. Und in diesem Fall ist es der Wintersalat.
Gut, und der geht den ganzen Winter über?
Fast, sage ich jetzt mal. Wenn es zu kalt wird, könnte das schon ein bisschen kritisch werden. Aber Salat hält ja, man sagt immer, bis minus 5 Grad aus. Wenn jetzt der Frost kommt, minus 5 Grad, dann sollte man den Salat, wenn er angefroren ist, bitte nicht anfassen, weil dadurch sämtliche Wasserbahnen zerstört werden und der Salat kaputt geht. Lässt man ihn aber auch wieder auftauen, kann man ihn essen.
Jetzt muss ich mal, fällt mir jetzt erst ein, tut mir leid, dass ich diese Frage erst jetzt stelle. Bist du eigentlich gelernte Gärtnerin oder hast du das alles selber beigebracht?
Nein, ich bin Lehrerin und ich habe mir das selber beigebracht und ich bin mehr oder weniger eine Trittbrettfahrerin. Das heißt, mein Mann hat sich das hier alles ausgedacht. Der ist bei uns immer der Visionär und hat mich sozusagen mit dem Permakulturvirus infiziert. Und der ist mittlerweile so stark geworden, dass ich sogar den Schuldienst jetzt verlassen habe, um auf der Permakultur tätig zu sein.
Tja, man spürt es richtig.
Auf jeden Fall. Da steckt sehr viel Leidenschaft hinter.
Aber so muss das ja auch sein, wenn man richtig und erfolgreich gärtnern will. Im Einklang mit der Natur. So, jetzt sind wir aus dem Hühnerbereich wieder raus und stehen hier nochmal vor dem tollen Gewächshaus. Unten so gemauert, 4, 5 Reihen Ziegelsteine und dann eine tolle Holzkonstruktion und da drin alles grün. Also da ist wahrscheinlich immer Leben drin, in jedem Monat.
Definitiv. Also wir fangen im Frühjahr halt dann an, wenn der Asiasalat mehr oder weniger jetzt durch ist. Dann sind unsere Jungpflanzen da, dann wird gepflanzt für den Sommer, dann kommen schon die ersten Tomaten rein. Und ja, also im Grunde genommen ist ständig da drin was los. Was aber noch mal interessant ist bei diesem Gewächshaus ist, um Wiederverwendung wieder anzusprechen, das sind alles alte Steine eines alten Bauernhauses aus Isernhagen. Den haben wir sozusagen neues Leben eingehaucht und dann sind sie da.
Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal rein in das Gewächshaus kurz. So. Oh ja, doch, ein paar Grad wärmer ist das hier auf alle Fälle.
Also dieses Gewächshaus ist nicht bewärmt, beheizt. Man sieht es hier zum Beispiel zwischen den Wegen oder zwischen den Beeten besser gesagt. Hier liegt wie so ein Bettlaken. Wenn es zu kalt wird, dann gehen wir tatsächlich hier abends rein und legen unseren Salat schlafen, damit er vor dem Frost dann doch geschützt ist.
Das heißt, dann kommt ein Vlies drüber.
Da kommt genau ein Vlies drüber. Es sieht nur halt aus wie ein riesen Bettlaken, was dann hier rüberkommt. Und wir sagen dann immer, komm, wir lassen den Salat wieder schlafen legen. Ja, und ja, hier sieht man das. Und hier sieht man auch die Bewässerung, die Tröpfchenberegnung, beziehungsweise diese ganzen Bahnen hier. Und das Schöne an dieser Bewässerungsanlage, die wir im Winter übrigens hier nicht unbedingt brauchen, weil sonst kriegt der Salat zu viel Wasser, dann kann es auch zur Schimmelbildung führen. Die brauchen wir mehr im Sommer, aber im Winter räumen wir die natürlich nicht ab. Es ist durch diese Tröpfchenberegnung ist es ja so, dass das ein punktuelles Gießen ermöglicht und hier wieder Wasser spart.
Zur Permakultur gehören ja noch viele andere Dinge, aber auf zwei wollen wir noch mal ganz kurz eingehen. Das sind zum einen Hügelbeete und dann auch Wasser, ein Teich. Warum man Hügelbeete anlegen kann, ist schon klar. Aber warum sind die für Permakultur so wichtig?
Hier kommt wieder die Wiederverwertung in Gang. Ich zum Beispiel liebe Hügelbeete. Wenn ich so an diese Hügelbeete nach Sepp Holzer denke, dann graben wir ein Loch, legen alles an, groben Schnitt, feinen Schnitt, Rasenschnitt, Kompostreste, alles kommt damit rein und dann wird sozusagen ein kleiner Hügel angelegt und obendrauf kommt Erde und darauf kommt wieder das Mulchmaterial. Wenn ich jetzt aber eine Pflanze pflanzen möchte, dann mache ich einfach nur ein bisschen das Ganze an die Seite, habe Kontakt mit der Erde, setze meine Pflanze rein, habe Wasser, weil das Mulchmaterial, das sind getrocknete Gräser, Stroh oder Blätter, sorgt dafür, dass immer genug Feuchtigkeit in diesem Beet ist. Ich muss weniger gießen. Die Pflanze hat Schutz, Windschutz und Wärmeschutz. Und das Wichtigste überhaupt, von unten entsteht ja dieser Zersetzungsprozess. Eine Wärmeentwicklung ist da und pusht die Pflanzen. Und dann habe ich manchmal riesengroßen, was weiß ich, Kürbis kann man raufsetzen oder Blumenkohl oder Brokkoli. Wahnsinnig tolle Pflanzen.
Oh, guck mal da, ganz majestätisch schreitet er voran. Der
V, das ist Obelix. Und Obelix gibt hier tatsächlich den Ton an. Der schreit hier manchmal, vor allen Dingen im Frühjahr, wenn dann ja die Ballzeit sozusagen beginnt, dann ist er dabei und dann merken das auch die Leute im Dorf, dass er aktiv sein möchte.
Ist er denn allein oder hat er auch eine Fäulin?
3 Damen stehen ihm zur Seite.
Ui.
Wobei er eine Lieblingsdame hat. Aber die sehen sich alle so ähnlich, dass man die wirklich kaum voneinander unterscheiden kann.
Na, Hauptsache, er weiß Bescheid.
Ja, das scheint so zu sein. Also 2 hängen immer zusammen. Die sind auch Geschwister. Und wenn die eine weg ist, dann schreit die andere die ganze Zeit rum. Wo bist du? Wo bist du? Komm hierher. Und die Mutter, ja, sozusagen, die läuft hier dann mal irgendwo rum. Und im Sommer ist sie dann immer für Wochen verschwunden. Und dann versucht sie zu brüten. Dieses Jahr ist leider nichts rausgekommen. Aber die letzten Jahre war immer was dabei.
Gut, unsere, ja, wahrscheinlich schon letzte Station hier im Permakulturgarten ist der Teich. Ich sehe noch kein Wasser, aber es wird gleich kommen.
Wir gehen da gleich hin. Ich wollte euch hier nochmal beim Hügelbeet kurz was zeigen.
So, jetzt sind wir hier am Hügelbeet auf dem Weg zum Teich, noch einen kleinen Abstecher gemacht.
Und hier habe ich die Reste, wie die Blätter, die jetzt nicht mehr in den Verkauf gegangen sind oder die jetzt schon braun waren. Die sind jetzt hier drauf gelandet. Dieses Beet hatten wir im Frühjahr angelegt. Da hatten wir das tatsächlich ausgehoben und dann sind hier auch kleine Baumstämme drin, Gestrüpp und Ähnliches. Und jetzt haben wir einfach das genutzt, dass es schon vorhanden ist und haben das oben drauf gelegt. Und ich starte dieses Jahr hier mal ein Experiment. Also ich experimentiere halt auch immer gerne herum. Kommt jetzt mehr Unkraut oder Beikraut oder was passiert? Arbeitet es sich wirklich sehr gut um zu guter Erde? Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, die Reste draufgelegt. Jetzt kommt hier Erde drauf und dann will ich das mal mit einer Plane abdecken, um zu sehen, ob der Zersetzungsprozess noch stärker in Gang kommen kann. Und dann wird im Frühjahr das abgenommen, kommt das Mulchmaterial rauf, die Pflanzen rein und dann kann das Wachsen beginnen.
Also hier gilt, es wird nichts weggeworfen, es wird am Ende sogar zu einem Teil eines Experimentes. Ja, so kann das oder so muss das laufen in der Permakultur. Mir fällt noch was ein, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ach ja, mir fällt immer wieder was ein. Wer jetzt zum Beispiel einen Garten zu Hause hat, wo das total verkrautet ist, der sollte sich tatsächlich mal so eine Art Siloplane besorgen. Die ist von außen schwarz, von innen weiß. Also man sagt immer die schwarze Seite nach oben, damit die Sonne angelockt wird, sozusagen die Wärme kommt. Die weiße Seite reflektiert die Wärme wiederum in den Boden. Und wenn man dieses Stück, was vorher so verkrautet war, richtig abdeckt für ein paar Monate, also jetzt auch anfängt und das im Frühjahr dann frei macht, dann ist da unter alles schön zersetzt worden. Man hakt nur noch die Reste ab, gibt die auf den Kompost und bringt ein bisschen Komposterde auf und fängt an zu gärtnern.
Also noch der kleine Tipp im Vorbeigehen. Wunderbar. Jetzt gehen wir aber wirklich zum Teich. Mal sehen, ob das auch so wird. So, und nach einigen Metern sind wir jetzt am Teich angekommen, Birger. Welche Aufgabe hat der Teich in der Permakultur oder Wasser grundsätzlich?
Ich sag mal, unser Teich hat ganz viele Insekten um sich herum. Wir haben ja sowas wie eine Artenvielfalt. Oder wir wollen eine möglichst hohe Biodiversität schaffen. Und der Teich, da sind die Frösche drin. Hier kommen Libellen vorbei. Hier kann man Studien betreiben. Wir haben hier sogar einen Schmetterlingszähler gehabt, der hier gekommen ist und nachts die Nachtfalter gezählt hat für seine Examensarbeit. Dieser Teich ist natürlich auch unser Wasserspender. Für ganz schlechte Zeiten können wir hier nochmal Wasser rausnehmen und dann an unsere Bäume weitergeben. Aber was ihr hier seht, hat sich hauptsächlich selber ausgesamt. Zum Beispiel die Birken oder verschiedene andere. Man fängt mit ein, zwei Pflänzchen an und das vermehrt sich. Die letzten Jahre war das immer sehr gut, dass dieser Teich im Grunde genommen nicht immer entrümpelt werden musste. Weil der Wind von, wir haben meistens Westwind, von der Seite dort kam, von uns gegenüber jetzt. Und der hat immer das Wasser umgewirbelt. Jetzt sind aber unsere Tannen so hoch geworden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder nachdenken. Was machen wir, damit es nicht zu einer Verkrautung bei uns im Teich kommt?
Ich sehe schon die nächsten Holzschnitzelwege.
Ja, es könnte sein, dass auf jeden Fall ein bisschen was raus muss. Aber es ist halt auch eine schöne Sache für unseren Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Da ist man, hat man tatsächlich so ein kleines Tannenwäldchen dann vor sich. Und wenn es da drin leuchtet, das sieht einfach schön und romantisch aus. Aber manchmal ist auch die Zeit da, dass man sich von etwas trennen muss.
Ja, das ist manchmal so.
Und es ist fast vielleicht schon ein bisschen auch das Stichwort für diese Folge. Wir kommen auch so ganz langsam mal zum Ende. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir alles gehört haben und noch so zwei letzte Tipps. Also, Bürger, korrigier mich, falls ich was Falsches sage. Permakultur, wenn man es jetzt mal ganz einfach runterbricht. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass der Boden nicht frei liegt. Also wir lassen das Laub drauf, wir versuchen Holzschnitzel zum Beispiel auf Wege zu bringen, dass wir möglichst wenig so freie Erde haben zum Beispiel. Ne? Dann alles, was wir irgendwo abschneiden, rausholen, Blätter, Beikräuter, Äste, Stöckchen, dies, das, tun wir alles auf den Komposthaufen. Dann wird es sich zersetzt und wir wieder Erde daraus bekommen. Wenn wir Hühner haben oder die Gelegenheit, Hühner zu halten oder Ähnliches, umso besser. Dann haben wir Fleisch, haben wir Eier und haben Dünger. Habe ich noch was vergessen? Es wird alles wiederverwertet und sowieso nutzen wir keinen künstlichen Dünger. Richtig? Waren das so die drei Punkte vielleicht?
Ja, so wird das wohl gewesen sein. Also was ich gehört habe, hörte sich sehr gut an. Ja, also wir versuchen tatsächlich alles, was hier im Garten anfällt, sagen wir mal an Grünabfällen, sollte auch hier bleiben. Jetzt wandern viele Sachen auf den Kompost, aber manches wird einfach auch an die Büsche gepackt, ne? Oder um die Büsche herum. Wir haben hier mit einem Mini-Agroforst-System halt auch noch im hinteren Bereich begonnen. Das Ganze haben wir jetzt auf einer großen Fläche in der Nähe von Nienburg, wird das jetzt nochmal neu und nochmal größer gemacht. Aber das ist halt so die Kombination, dass man Büsche, Hecken, Bäume hat und dass man alles nutzt, sei es zum Anschauen, sei es zum Essen, sei es zum Mulchen. Ja, alles findet sozusagen eine Wiederverwertung.
Und jetzt denken vielleicht viele von euch, ja super, ich habe halt aber nur einen Balkon. Permakultur geht auch auf dem Balkon, sagt Bürger.
Ja, man kann ja auch mal statt Blumen im Blumenkasten, ja, Kräuter dort haben. Man kann einen Kartoffeltower sich besorgen oder selber bauen, wo man unten Kartoffeln reinlegt und auf verschiedenen Höhen sozusagen immer wieder Erde auf die grünen Blätter legt, sodass die Kartoffel, die unten liegt, auf mehreren Etagen wächst und wir dann natürlich eine höhere Ausbeute haben. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Und was hat das mit Permakultur zu tun?
Ja, wir haben permanent etwas und wir versuchen selber uns zu versorgen. Es gibt zum Beispiel ein Sprichwort, gebe einem Hungernden einen Fisch und er wird satt. Lehre ihn das Fischen und er wird nie wieder hungern. Und so könnte man das vielleicht auch auf dem Balkon machen. Ich fange mal in klein damit an und vielleicht wird daraus noch etwas Größeres.
Und dann, wenn jetzt Menschen denken, so cool, mein nächstes Gemüsebeet lege ich auch so ein bisschen nach diesem Prinzip an. Wie gehe ich dann da ran als erstes, so als Grundlage?
Auf jeden Fall nicht umgraben. Das machen ja nämlich die meisten. Ich würde vorschlagen, dass man einfach die Fläche, wo man denkt, dort kommt mein Beet hin, erstmal richtig runtermäht, so dafür sorgt, dass da wirklich ja, fast die Erde zu sehen ist. Da nehme ich Karton, der möglichst keine Klebstoffe hat oder lackiert ist. Der sollte es nämlich nicht sein, sondern ganz normalen Karton. Bringe ihn auf diese Fläche auf und besorge mir dann Komposterde. Die packe ich ungefähr so 10, 15 Zentimeter rauf und dann habe ich fast schon mein Beet. Und wenn ich dann noch ringsherum ein paar Hackschnetzel lege, so habe ich mehr Nährstoffe. Und für den Fall, dass tatsächlich das Beet noch mehr Wasser braucht und gerade nichts da ist, kann es sich die Feuchtigkeit sogar noch aus diesen Hackschnetzeln herausziehen.
Welche Rolle spielt der Karton?
Der Karton speichert Wasser, hält Beikräuter ab. Und ganz ehrlich, Regenwürmer lieben Karton. Sie fressen ihn durch und dann habe ich wieder noch mehr tolle Sachen im Boden. Ja, und dann denke ich, dann kann das Gärtner beginnen.
Ja, Permakultur hört sich zum Teil kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern wenn man genau weiß, was man machen möchte, relativ einfach und es lohnt sich auf alle Fälle. Und ich glaube, wir können ganz herzlich Danke sagen, Bürger, dass du uns so viel hier in deinem riesengroßen Permakulturgarten in Jesernhagen gezeigt und erzählt hast. Es war, finde ich, wieder sehr interessant. Wir haben eine Menge gelernt. Also danke dafür.
Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und den größten Fehler, den man machen kann, ist eigentlich nichts zu machen. Also fangt an und gärtnert.
Man kann eigentlich kein besseres Schlusswort für diese Folge haben. Wir haben aber noch ein bisschen was für euch. Und zwar heute einen ganz besonderen Hinweis. Und zwar diesmal für die ARD Mediathek. Ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es geht um die ARD Fernsehserie Raus aufs Land. Und da könnt ihr unter anderem auch Lisa und Andy kennenlernen. Die sind aus Berlin weggezogen in die Altmark, haben dort einen Hof gekauft, eine ehemalige LPG-Melkanlage. Und dazu gehören dann auch noch ein Wohnhaus, eine marode Scheune, ein Schweinestall, also wirklich, einiges haben sie sich da angeschafft, was wahrscheinlich auch eine Menge Arbeit bedeutet. Die beiden haben aber jetzt ganz viel vor. Sie wollen zum Beispiel gestressten Städtern einen Ort zum Erholen bieten, ein Hofcafé aufziehen und, und. Und deshalb haben wir diesen Tipp hier heute für euch, sie probieren sich auch in Permakultur. Ja, und wie das Leben sich auf dem Land so tatsächlich gestaltet und wie es auch mit der Permakultur bei den beiden läuft, das könnt ihr in der dritten Staffel von Raus aufs Land sehen, ab 19. November in der ARD Mediathek.
Ja, und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Alles Möhre oder was, wie immer natürlich in der ARD Audiothek. Und wenn ihr uns Gartenfragen stellen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail, die Adresse ganz einfach garten@ndr.de oder schickt uns über die NDR Niedersachsen App auch gerne eine Nachricht, eine Sprachnachricht. Und schaut auch gerne in unseren Gartenblog auf ndr.de/ndr1niedersachsen. Da sind dann auch Fotos von einem Permakulturgarten in Isernhagen zu sehen. Und wie immer, ein Abo würde uns natürlich total freuen. freuen. Also drückt ruhig drauf, dann habt ihr uns alle 2 Wochen ganz frisch dabei.
So, und jetzt verabschieden sich Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Und ihr kennt ja bereits die abschließenden Worte. Wie immer wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.